Liebe Gemeinde, alle Straßen führen nach Rom. Ich fahre erst kurze Zeit mit einem Navi, glaube seit diesem Jahr, dass ich mir das selber so einstelle. Aber vor 20 Jahren, da hatte keiner in der Familie ein Navi und wir waren in Rom und dann wollten wir aus Rom wegfahren, nach Gefühl. Aber nach einer Stunde waren wir wieder am gleichen Kreisverkehr in der Mitte Roms. Mein Rat für Leute, nicht nur aus diesem Grund, sondern überhaupt, was Rom betrifft, ist, fliegen Sie oder fliegt nach Rom, fahrt nicht mit dem Auto. Dann allerdings müsst ihr im Nahverkehr das Portemonnaie festhalten. Das ist der kleine Nachteil. Alle Straßen führen nach Rom, alle Wege führen nach Rom. Das muss auch für unsere Verkündigung gelten. Alle Straßen führen nun nicht nach Rom, aber alle Straßen führen auf Jesus Christus zu. Ich selbst setze Jesus Christus und seine Heilandskraft auch für die Verkündigung, selbst wenn ich das inflationär nicht verwende, voraus. Aber dieser Inhalt muss in der Verkündigung sein und bleiben. Und eine Diskussion, ob die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu nicht entbehrlich sei, die könnte ich gar nicht ertragen. Aber neuerdings werden ja auch solche Diskussionen wieder geführt. Wir haben heute wieder einmal den Predigttext der Predigttextordnung und in diesem Text steht Jesus in der Mitte. Ich lese uns aus dem Markus-Evangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und nachdem er wieder hinein nach Kapernaum gegangen war, hörte man, dass er zu Hause ist. Und es versammelten sich viele, sodass der Raum sie nicht mehr fasste, auch nicht einmal der Platz vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen und bringen zu ihm einen Gelähmten, getragen von Vieren. Und weil sie ihn nicht zu ihm hinbringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach ab, wo Jesus war. Und nachdem sie es aufgegraben hatten, lassen sie die Matte herab, wo der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Kind, vergeben werden deine Sünden. Es saßen aber einige von den Schriftgelehrten dort und dachten in ihrem Herzen, was dieser so redet. Er lästert. Wer kann Sünden vergeben als der eine Gott? Und sogleich, nachdem Jesus durch seinen Geist erkannt hatte, dass sie so bei sich dachten, sagte er ihnen, was denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter? Zu sagen zu dem Gelähmten, vergeben werden deine Sünden oder zu sagen, steh auf und nimm deine Matte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten, dir sage ich, steh auf, nimm deine Matte und geh hin in dein Haus. Und er stand auf und sogleich nahm er seine Matte und ging hinaus vor allen, sodass sich alle entsetzten und priesen Gott, indem sie sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Man kann diese Geschichte wie jüngst das Gleichnis vom barmherzigen Samariter im Schloss Innenhof aus der Sicht verschiedener Personen erleben und sich in ihre Rollen hineindenken. Die erste Rolle ist die Rolle des Hausbesitzers, ich nenne ihn einfach mal Petrus. Das ist vielleicht etwas forsch, wird mancher denken, kommt denn Petrus in der Geschichte vor? Ich denke ja. Jesus selbst wohnte in Nazareth, das ist seine Vaterstadt, so lesen wir in Lukas 4. Und als er dort aus der Synagoge und aus der Stadt vertrieben wurde, kam er nach Kapernaum und predigte dort in der Synagoge. Die stand vermutlich dort, wo heute die Reste einer späteren Synagoge stehen. Unweit davon wohnte Simon Petrus, in dessen Haus Jesus ja auch einkehrte und die Schwiegermutter des Simon heilte. Dem Touristen wird heute dieses mit einer Kirche überbaute Haus gezeigt. Man kann, wie die vier Helfer, von oben in das Haus hineingucken. War schon mal jemand in Kapernaum? Nicht so oft. Also ich habe darüber ja am letzten Sonntag auch, du, warst schon da? Ja, hast schon gesehen, du auch? Ja, da haben sich auch welche gemeldet, die haben gesagt, das haben wir schon gesehen. Das Dach ist also völlig abgedeckt. Der Vermutung nach hat sich Simon Petrus gefallen lassen müssen, dass er mit Jesus als Gast nicht nur das Haus voll hat, sondern dass ihm die Leute dazu noch aufs Dach steigen. Später hat Jesus von Simon noch viel mehr erwartet, als dass ihm die Leute aufs Dach steigen. Er hat ja auch von Petrus erwartet, dass er ihm nachfolgt. Was würde es also bedeuten, sich in dem Hausbesitzer Simon Petrus wiederzuentdecken? Das könnte bedeuten, sich auf Jesus einzulassen. Das könnte bedeuten, Jesus, so wie es Simon oder Zachäus oder so viele nach ihnen taten, Jesus in das eigene Haus, sprich in das eigene Leben zu lassen, sodass sich Jesus da entfalten kann, sodass Jesus da die Mitte einnehmen kann, sodass Jesus Gehör findet. Und das auch, wenn es hier und da mit Unannehmlichkeiten verbunden ist. Ich weiß gar nicht, ob Unannehmlichkeiten hier das richtige Wort ist, wenn einer einem das Dach abdeckt. Mancher, der für die Gemeindearbeit sein Haus öffnet, ist dankbar, dass ihm ja nicht gleich das Dach abgedeckt wird. Aber manchmal geht dabei auch etwas zu Bruch. Das bringt ein offenes Haus mit sich. Doch mancher Gastgeber, von denen es unter uns hier viele gibt, hat durch sein offenes Haus, auch ohne es vorher zu wissen, auch schon Engel beherbergt. Das lesen wir im Hebräerbrief Kapitel 13. Manchmal war es gar nicht so schlimm mit dem Besuch. Es war sogar wohltuend. Diese Begebenheit ermutigt einige unter uns, mit der eigenen Wohnung Jesus Raum zu geben, sodass er die Mitte einnehmen kann. Damit er auf diese Weise zu Wort kommt. Das könnte erst einmal das Kämmerlein sein. Das Kämmerlein, in das man sich selber einschließt, um mit Jesus Zeit zu haben. Gestern beim Gemeindeleitertag gab uns der Referent Wilfried Knees, Pastor in Rostock, einen Spruch von Lothar Zinetti. Der heißt, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein. Soweit kennen wir den Wortlaut aus der Bergpredigt und geht dann weiter. Wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein, dein Dunkelkämmerlein und entwickle das Bild, das Gott sich von dir gemacht hat. Das ist erstmal für uns selber ganz wichtig, dass wir so einen Raum haben, wo wir mit Gott in Berührung kommen, wo wir Jesus begegnen. Erstmal wichtig für uns selbst. Und wenn wir diese Zeit schätzen, dann öffnen wir den Raum auch für andere. Vielleicht wird der kommende Winter ja nicht so schlimm, sagte Wilfried Knees gestern, wie wir das erst angenommen haben oder annehmen. Aber trotzdem bereiten sich ja viele schon auf den kommenden Winter vor. Wie habt ihr das schon gemacht? Wer hat schon eine Gasflasche gekauft? Naja, wisst Bescheid. Aber wenn, dann könnten wir ein Schild vor die Tür stellen und das heißt, also macht man das auch für andere so mit, wir heizen, können kommen. Das ist dann so eine gemeinschaftliche Vorbereitung. Das können wir privat machen, das können wir auch als Gemeinde machen. Das muss ja nicht gleich eine ganze Hauskreisarbeit sein, sondern erstmal nur, dass man Raum öffnet für andere. Einfach Raum geben. Ich hatte den Karikaturisten Ulrich Marzahn aus Rudolstadt gebeten, uns für diesen Gottesdienst, für diesen Spruch, wir heizen, könnt kommen, etwas zu zeichnen. Dabei war auch eine Karikatur von der Gemeinde, nicht als Wärmestube, sondern als Wärmehalle. Gestern hat er die geschickt, hat er eine Weile dran gesessen. Er malt schon, zeichnet schon lange nicht mehr, aber jetzt auf einmal, dadurch, durch die Anfrage inspiriert, hat er so ein paar Bilder gemalt. Der Glaube, so war gestern auf der Rückfahrt vom Gemeindeleitertag, unser Resümee, ist ja nicht eine Sache des Kopfes, das sagtest du, glaube ich, Jens, sondern eine Sache des Herzens. Keiner sagt doch, ich akzeptiere, dass es Gott gibt und entscheide mich jetzt für ihn. Das ist, so läuft das nicht. Das tue ich, wenn er in mir Raum gefunden hat und wenn er mein Herz ausfüllt. So ähnlich sagte das auch Thorsten Hebel, der ja in diesen Tagen in der landeskirchlichen Gemeinschaft Abende gehalten hat, jetzt auch den Gottesdienst gerade dort hält. Gott füllt mich aus. Ich kann das gar nicht beschreiben, gar nicht begreifen. Und das wäre doch top, wenn die Gemeinde so ein Herzofen wäre, wo man erlebt, dass das Herz warm wird. Herz und Herz vereint zusammen, fällt mir da ein. Der Karikaturist Ulrich Marzahn schreibt in seiner Mail zu dieser Zeichnung: Das Herz als Ofen, damit wir nicht am kalten Herzen, so ja ein Märchen, damit wir nicht am kalten Herzen sterben. Das Herz als Ofen der Liebe. Stellt euch vor, die christliche Gemeinde würde so erlebt werden. Darauf reagieren dann Leute. Das Angebot, wir heizen, können kommen. Wird angenommen und die Leute fragen, wer heizt? Wir kommen. In der Kälte dieser Zeit sind warme Herzen gefragt. Macht euch warme Herzen. Macht euch warme Herzen. Das ist ein heißes Thema für den vor uns liegenden Winter. Entweder wir hängen ein Schild raus, wir heizen, können kommen. Kann ja auch mal so ein uriges Lagerfeuer sein, sagte der Wilfried Knees aus Rostock gestern. Habe ich auch so gedacht, heute mal so ein Lagerfeuer im Garten, sitzt man so drumherum, trinkt einen Tee. Also Dagmar sagte eben zu mir, also können wir nicht heute sowas machen? Das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber vielleicht passiert es noch. Feuer machen, dann kommt man, sitzt sich dahin bei so einem Spaziergang, trinkt zusammen einen warmen Tee. Also wir heizen können kommen oder weil wir es selber nicht warm haben, drehen wir es um und bekennen, wer heizt, wir kommen. Wenn ihr es macht, sind wir da. Das ist so die Rolle des Petrus und sein Haus. Also dass man durch das, was einem gegeben ist, auch ein Angebot für andere öffnet. Zweitens die Rolle des Schriftgelehrten, der Schriftgelehrten. Was mich an ihnen beeindruckt ist, dass sie von der Einzigartigkeit Gottes überzeugt waren, mit dem aramäischen Wort Echad aus dem Shema Israel haucht der fromme Jude sein Leben aus. Gott allein, aber das gilt nicht nur für das Sterben, das gilt für alles, Gott allein. Auch für das Vergeben von Sünden. Wenn jemand Schuld vergeben kann, dann nur Gott allein. Nun beobachten sie. Und sie beobachten auch das Leben und die Lehre von Jesus. Sie unterstellen ihm aufgrund ihrer Beobachtung, er sei ein Gotteslästerer. Denn er nähme eine gottgleiche Stellung ein, wenn er Sünden vergibt. Diese Frage, ob Jesus das kann, das diskutieren ja nicht nur Juden und Christen, auch unsere atheistisch geprägte Umwelt behauptet doch, das ist Quatsch. Und daran unterscheiden sich die Schriftgelehrten damals von den heutigen Skeptikern nicht. Sie sehen in Jesus einen Scharlatan, der etwas behauptet, was ja keiner nachprüfen kann. Und da frage ich mich, ob nicht dieses Denken auch in unsere Gemeinden einzieht oder eingezogen ist. Gewähren wir Jesus noch den Raum in der Mitte? Wenn wir ihm nicht den Raum in der Mitte gewähren, dann berauben wir uns der Mitte unseres Glaubens und der Mitte unseres Lebens. Dass die Schriftgelehrten so dachten, das mussten sie nicht mal sagen. Das nimmt Jesus wahr. Und er lässt sich auf diese Skeptiker ein. Er fragt sie, was ist denn leichter, Sünden zu vergeben? Oder dem Gelähmten zu sagen, er möge von seiner Matte aufstehen und nach Hause gehen. Sie müssen auf die Frage gar nicht antworten. Den Gelähmten zu heilen scheint schwieriger und galt im Judentum als Menschen unmöglich. Es war also als das Schwierigere zu akzeptieren, denn es ist nachprüfbar. Wer kann schon nachprüfen, ob Sünden vergeben sind? Wenn Jesus das Wunder als das Schwierige vollbringen würde, dann würde man ihm ja auch die Vergebung der Sünden als das Leichtere glauben. So sagen es ja auch heute viele Leute: Jesus, wenn du mir da und da hilfst, dann will ich an dich glauben. Das ist ja so ähnlich. Ob sie es dann tun, das steht auf einem anderen Blatt. Aber Jesus lässt das Wunder geschehen, damit die Skeptiker erkennen, dass er die Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh heim, auf dass ihr wisset. Und diese Gewissheit fehlte den Juden damals und fehlt den Skeptikern heute. Und wer nicht weiß, dass ihm vergeben ist, der ist erpressbar und verunsichert. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief: Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und als Kinder Gottes sagt uns das der Geist Gottes, dass das so ist. Die dritte Rolle ist der Gelähmte. Mancher sieht sich in dieser Rolle, fühlt sich behindert, und Behinderte zitieren gern den Vers: Behindert ist man nicht, behindert wird man. Der Mann in unserer Begebenheit auch, die Tür ist verstellt, da ist kein Durchkommen. Und so mancher von uns empfindet das ja auch so: Ich kann nicht so, wie ich will. Mancher sagt es noch drastischer: Ich fühle mich wie gelähmt. Ich kann nicht mehr. Mir ist der Weg verstellt. Manche Dinge kann ich einfach gar nicht mehr in die Hand nehmen. Manches nicht mehr für mich selbst regeln. Ich bin auf Hilfe angewiesen, aber wer soll mir helfen? Wer kann mir jetzt in meiner schweren Krankheit wirklich noch helfen? Gibt es da nicht eine Sehnsucht nach Hilfe? Vorhin haben wir es so von der vertrauensvollen Seite gehört, mit diesem Begrüßungswort aus Jeremia 17. Aber manchmal ist es nur eine Sehnsucht. Und die Sehnsucht, wenn mir zuletzt noch einer helfen kann, ja, dann ist es wohl Jesus. Es gibt Menschen, die würden uns, die würden dich, wenn du willst, in einer schwierigen Situation zu Jesus bringen. Sicherlich anders als den damals, aber irgendwie auch das Dach für dich abdecken. In so vielem ist das ähnlich, mit viel Aufwand. Stell dir einmal vor, du würdest von 4 Leuten in einem Raum von der Decke heruntergelassen werden. Du würdest nach oben zur Decke gucken und das offene Dach sehen. Du würdest in die Gesichter deiner Helfer blicken oder besser in die Gesichter deiner Freunde blicken. Das ist die Situation, wenn der Rettungswagen kommt. Die Helfer sind über dir, aber noch mehr, Jesus ist da, der steht neben dir. In der Gemeinde Hamburg-Treskow-Straße hat der Pastor in einem Gottesdienst veranlasst, dass ein Gottesdienstteilnehmer von der Empore heruntergelassen wird. Von der Empore bis auf den Fußboden. Und die haben dort eine hohe Empore. Das war für alle Gottesdienstteilnehmer sehr eindrücklich, besonders für den, der heruntergelassen wurde. Ich weiß nicht, ob das jemand machen würde, so aus der Höhe hier von hier oben, von 4 Leuten sich runterlassen zu lassen. In Bützow war das eigenartig. Als ich das gerade so sagen wollte, da sah ich, die hatten dann Oberlicht und sagte: Stellt euch mal vor, aus dem Oberlicht da so, da wirst du so runterlassen. Hätte man in unserer früheren Gemeinde in der Landreiterstraße, wo die Empore etwa nur halb so hoch war wie die Empore der Treskowstraße, jemand von der Empore runtergelassen, wo wäre der gelandet? Das wissen ja die meisten, im Taufbecken, ja, Da kann man sagen, da ist man noch sicher, das Wasser. Was wäre das für ein Gefühl? So angewiesen zu sein, sich so herablassen zu lassen. Und du denkst dann zu Recht, sich taufen zu lassen, muss ja so ähnlich sein. Ja, das ist vielleicht so ähnlich. Du lässt dich herab und du machst dich geradezu angewiesen auf andere. Aber das Gute ist immer, in jedem Fall, ob bei der Inszenierung in Hamburg oder in der Geschichte oder bei der Taufe, Jesus steht neben dir, der du dich herablassen lässt. Und es ist kein Zufall, dass die Taufe genau das symbolisiert. Solche Erniedrigung. Mit Jesus gestorben zu sein und nun mit ihm begraben zu werden. Nicht in der Erde, im Wasser. Die ganze Geschichte von dem Gelähmten, der durch das Dach gelassen wird, erinnert ja an eine Grablegung. Und der Gelähmte guckt seinen vier Freunden in die Augen, der Verstorbene nicht, da ist der Deckel zu. Und das Bild der Taufe, um das nicht zu vernebeln, es ist immer alles mit Jesus und so ist Nachfolge. Aber dann, es ist ja nicht die Gruft in der Erde, sondern ein Wassergrab, dann darf der Heruntergelassene auch mit Jesus auferstehen zu einem neuen Leben, immer mit Jesus. Die Taufe bildet es ab, sie ist ein Gefühl, sie gibt ein Gefühl dafür. Und sie unterstreicht auch, was Jesus dem Gelähmten sagt und jedem, der sich taufen lässt, schon längst zugesprochen hat, auch jetzt und hier, er sagt demjenigen, dir sind deine Sünden vergeben. Kannst du das annehmen, dass Jesus dir das sagt, dir sind deine Sünden vergeben? Stell dir einmal vor, du stirbst. Und das ist ja längst vor deiner Grablegung. Und das Erste, was du erlebst, Jesus steht neben dir und begrüßt dich und sagt zu dir, du bist hier richtig. Du bist ja ein Kind Gottes. Und dir sind deine Sünden vergeben. Dass das mal ganz klar ist. Und da hast du wirklich keinen Stress damit, was jetzt aus dir werden wird. Jesus sagt dir das so zu. Und wenn dich das so substanziell betrifft, dann verbietet sich doch jede Diskussion darüber, ob Jesus das kann oder nicht. Wenn es einen selber betrifft, dann ist das aber ganz anders. Und das ist Tatsache. Dir ist vergeben. Du kannst vor Gottes Angesicht treten. Und jetzt ist das so ein bisschen wie in der Schießhalle. Da gibt es da irgendwo ganz weit entfernt eine Schießscheibe. In weiter Entfernung. Und dann gibt es manchmal so einen Mechanismus, da wird die Schießscheibe rangefahren. Kannst du gucken, was da drauf ist, du getroffen hast. Das, wo wir sagen, naja, wenn es mich so betrifft, wenn ich sterbe, dann möchte ich natürlich, dass Jesus das mir so sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann ist mir das ganz wichtig. Und das kommt ganz dicht ran und das gilt jetzt. Jetzt, wo du lebst, dir sind deine Sünden vergeben. Und wenn er dich heute dazu befähigt, deine Matte wieder in die Hand zu nehmen, dein Leben wieder in die Hand zu nehmen, dein Leben zu leben, was kann es denn Besseres geben? Heute wirkt es vielleicht nicht so dramatisch. Wenn man tot wäre, dann denkt man sich da, dann ist das ganz wichtig. Heute sagen wir, ja. Aber es soll uns ja gerade auch in alledem, was mit der Taufe zusammenhängt, wirklich bewusst sein. Und darum lassen sich ja auch Leute taufen, weil sie sagen, ja, das hat mir Jesus so zugesagt und das nehme ich an und das lasse ich jetzt mal geschehen in dieser Symbolik. Begraben werden und wieder auferstehen. Mit Jesus. Wir fühlen uns dabei auf Menschen angewiesen und auf Jesus. Wir werden Vorurteile loslassen und Vertrauen wagen. Das vierte sind die vier Helfer oder Freunde. Jeder von uns kann einem anderen so ein Freund sein. Irgendwann standen wir am Grab des Pastors, der diese Szene in Hamburg inszenierte, und ließen ihn in eine Gruft hinunter. Er war fast gleich alt und das Ganze ist jetzt 1,5 Dutzend Jahre her. Er ist sehr jung gestorben. Und ich glaube, alle die ihn ins Grab hinunterließen, das waren Leute, die an seinem Krankenbett waren. Da denke ich mir so, wie es für ihn gewesen sein mag, wie Jesus zu ihm sagt, du bist ein Kind Gottes. Dir sind deine Sünden vergeben. Nimm deine Matte und wandle. Eine schöne Aussage für Zeit und Ewigkeit. Und wir erfahren diesen Trost oft durch Menschen, die uns helfen. Jeder von uns kann einem anderen so ein Freund sein und ihn im Glauben stärken. Zuletzt die Zuschauer. Was machen die? Sie sind entsetzt, aber sie können nur Gott loben, indem sie sagen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Und das ist eben so, bei Jesus gibt es Dinge, die sind auch heute zum Staunen, die haben wir noch nie gesehen. Aber Jesus zu vertrauen, lohnt sich. Amen.